Gut. Okay, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Pension Scheller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Scheller Maria Muha. Hallihallo.
Hallo, servus.
Maria, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Also, du meinst, schätze ich einmal, zum Kabarett im Sinn von, dass ich selber auf der Bühne stehe. Und
ja, genau. Aber du kannst natürlich auch gerne erzählen, wie du das erste Mal im Kabarett warst oder das erste Mal überhaupt Kabarett gesehen hast. Es hängt wahrscheinlich ja irgendwie alles zusammen.
Ja, das stimmt. Also ich glaube so, dass ich wüsste jetzt gar nicht, was das allererste Mal war, dass ich im Kabarett war. Da kann ich mich halt wirklich nicht dran erinnern. Aber ich bin einfach relativ oft ins Kabarett gegangen und irgendwie schon als Kind und als Jugendliche ganz gern. Und ja, und habe das einfach immer sehr, sehr super gefunden als Kunstform. Also ich weiß, dass ich mich da einfach jedes Mal ziemlich gefreut habe und immer ja ziemlich begeistert war von dem, was da irgendwie passieren kann auf so einer Kabarettbühne. Und habe mich natürlich dann enorm gefreut, wie Kabarett und Comedy jenseits der klassischen einschlägigen Kabarettbühnen dann auch begonnen hat, irgendwie präsenter zu werden, war natürlich großartig, da irgendwie ja das irgendwie auch mitkriegen zu dürfen und zu sehen, ja, wie das irgendwie jetzt neue Wege auch geht und so. Aber so ganz grundsätzlich ist schon so meine Kabarett-Sozialisation, glaube ich, so geprägt von diesem, ja, 90er-Jahre Kabarett.
Ja.
Klassisch in den meisten Fällen männlich besetzte Bühnen und ja, also da habe ich es als erstes mitgekriegt, das war sicher der Anfang.
Ja, aber sag einmal, wer hat dir zum Beispiel gefallen in der Zeit? Also die Klassiker, Harder, Dorfer, Thüringer, so?
Ja, ich glaube also von denen irgendwie alle, ich glaube am meisten Einfluss hat dann tatsächlich irgendwie gehabt der Thomas Maurer auf eine Art.
Ah, witzig, ja.
Also,
aber das kann ich mir gut vorstellen.
Von dem habe ich tatsächlich auch, glaube ich, relativ konsequent dann alle Programme immer gesehen. Josef Hader natürlich irgendwie nochmal auf so einem, ja, also an dem habe ich irgendwie so dieses ein bisschen Sprengen der Grenzen immer sehr geschätzt. Also das ist schon irgendwie, also verstehe dann schon auch, wo dann immer wieder so, ja, woher das kommt, dass dieser Hype irgendwie nicht abreißt und warum der sozusagen irgendwie dann da schon noch einmal auf ein besonderes Podest gehoben wird, das finde ich bis zum gewissen Grad schon nachvollziehbar, weil mir vorkam, dass der sich da einfach relativ viel getraut hat zu einem sehr frühen Zeitpunkt und sicher sich auch nicht nur in angenehme Situationen damit gebracht hat und gleichzeitig da aber irgendwie ja, auch dafür eine ziemliche Vorreiterrolle eingenommen hat für Leute, die dann danach gekommen sind und ja, deswegen auch relativ prägender Einfluss.
Mhm. Und jetzt liegt aber natürlich so ein bisschen der Zeit dazwischen, nicht? Zwischen diesem 90er-Kabarett-Hype und der Zeit, wo du angefangen hast. Wie ist es bei dir dann weitergegangen? Du hast dich damals dafür interessiert, aber was ich unter anderem aus deinem Programm ja weiß, ist, dass du nicht gleich einmal die künstlerische Karriere eingeschlagen hast, sondern?
Ja, ich habe zuerst eine Kochlehre gemacht, das war das Erste, was ich nach der Matura gemacht habe, genau.
Und warum? Also ich habe mir das gefragt, weil du in deinem Programm kommt auch vor, und ich nehme mal an, es ist schon so ein bisschen autobiografisch, dass du sagst, du kommst aus einem Akademikerhaushalt und hast dann eben diesen Weg eingeschlagen, der dich sozusagen in die Arbeiterschaft geführt hat. Ich sage das so, weil ich das in etwa so, habe ich das in Erinnerung in deinem Programm. Warum oder wie ist das dazu gekommen?
Ja, ich meine, das ist relativ simpel erklärt dann letztlich auch wieder. Ich habe einfach sehr gern gekocht und nachdem es fürs Kochen halt keine Uni gibt, also außer vielleicht irgendwelche, weiß ich nicht, Privatuniversitäten in der Provence oder in Italien oder sowas, die irgendwie nochmal ein bisschen anders funktionieren, habe ich mich dann für eine klassische Lehre entschieden, auch deswegen, weil ich auch dezidiert das Kochhandwerk lernen wollte und quasi weniger die Service-Seite des Jobs, weil da hätte es dann ja schon nochmal andere Ausbildungen gegeben, wo das ein bisschen kombinierter ist. Aber ja, ich glaube, so fürs wirkliche Lernen vom Handwerk ist die Kochlehre dann tatsächlich das Mittel der Wahl.
Ja.
Zumindest damals gewesen.
Und hat dir das taugt oder hat sich das bewährt für dich?
Ja, getaugt. Also es ist sehr vielseitig. Natürlich haben mir ganz viele Aspekte darin getaugt, weil man dann natürlich auch wirklich in der Küche steht und das dann einfach macht auch. Gleichzeitig ist mir schon relativ früh klar geworden, dass ich wahrscheinlich nicht den langen Atem habe, den es brauchen wird, um Karriere zu machen, sage ich jetzt einmal verkürzt, weil es einfach eine sau anstrengende Arbeit ist, weil neben, weiß ich nicht, der Liebe zu den Produkten und der Liebe zu der Technik es schlicht und einfach um Stressresistenz geht, was nicht, glaube ich, so meine größte Begabung ist. Und ja, und einfach ihre lange Arbeitstage, Nachtdienste, also oder Abenddienste, das sind alles Dinge gewesen, die ich, obwohl ich damals schon noch ein Eck jünger war, natürlich damals schon extrem anstrengend gefunden habe und mir dann ab einem gewissen Punkt nicht vorstellen habe können, das irgendwie, also da aufs Ganze zu gehen, das wirklich auszureizen, auf Saison zu fahren, in den hochkarätigen Betrieben irgendwie anzuheuern. Also das war dann irgendwie relativ schnell einmal weg von meinem Horizont.
Ja, das kommt ja auch kurz vor in deinem Programm, nicht? Gerade diese langen Arbeitszeiten und so weiter. Aber was wäre so eine denkbare Perspektive gewesen? Also wenn du es durchgezogen hättest, was wärst du denn heute?
Ich wäre wahrscheinlich körperlich noch genommener, als ich es jetzt von der
Okay.
Schreibtischarbeit bin.
Okay.
Na, schwer zu sagen. Ich meine, ich weiß halt auch nicht, wie lang, also die Leute, die da sehr belastbar sind, das sind tatsächlich irgendwie relativ junge Leute. Also, dass so Küchenchefs oder Sous-Chefs irgendwie Ende 20 sind, ist, glaube ich, war damals zumindest nicht unüblich, weil das halt die Zeit war, wo man am meisten, so wie halt, weiß ich nicht, bei Fußballerinnen oder sowas, ne? Da sind die am belastbarsten, da holt man alles aus denen raus, was irgendwie geht, und dann irgendwann ja, ändern sich da die Biografien vielleicht ein bisschen und man geht dann vielleicht als Küchenchefin oder Küchenchef ein bisschen raus aus der Küche, macht vielleicht einen eigenen Betrieb auf, wo man dann aber nicht mehr in der Küche steht, oder vielleicht wird man auch Berufsschullehrer, also das, oder macht was ganz anderes. Das kann dann auch irgendwann passieren, dass man sich dann auch aus der Gastro verabschiedet.
Ja, und wo war bei dir dann ungefähr der Punkt?
Naja, ich hab's, also eigentlich war der Punkt insofern relativ früh, dass ich nach der Kochlehre dann die Aufnahmeprüfung auf der Kunstuni gemacht habe.
Ah ja, aber das heißt, du bist gar nicht wirklich dann in die Branche gegangen selber.
Ich habe es halt immer nebenbei betrieben. Also es hat sich immer zwischen geringfügig und Teilzeit dann eingespielt, parallel zum Studium. Also ich habe quasi mit dem Kunststudium begonnen und habe dann parallel dazu immer in eher kleineren Betrieben gearbeitet. Und das auch über eine relativ lange Zeit.
Aber das ist
Und
ja eh günstig eigentlich. Aber das heißt, das hat sich dann bei dir schon abgezeichnet während der Kochlehre, kann man sagen, oder? Kochlehre, dass du nachher was anderes machen willst, aber gleichzeitig war es halt günstig für das andere, dass du die Kochlehre abgeschlossen hast, weil es nebenbei zum Geldverdienen einfach günstig war.
ja, grundsätzlich schon. Also das hat auch mal besser und mal schlechter funktioniert. Aber es war schon auch immer so ein bisschen eine, wie soll ich sagen, es gab halt irgendwie Zeiten, da war mir das gar nicht unrecht, dass ich doch aus so einem relativ verkopften akademischen Kunstuni-Kontext dann auf ein eher, wie soll ich sagen, bodenständiges Handwerk
Ja, das kann ich
zurückgreifen
mir aber
konnte,
gut
um da
vorstellen,
mal
ja.
irgendwie rauszukommen auch. Und gleichzeitig war es dann aber auch, wie soll ich sagen, in diesem, wie verschieden diese beiden Dinge waren, dann auch eine gewisse Überforderung, immer so zu switchen. Also so zwischen sozusagen diesen
Ja,
sehr
gut,
unterschiedlichen
okay. Wahrscheinlich auch.
Zugängen zur Arbeit und zu Nachdenken und die Körperlichkeit. Und also so, das, es war immer ein bisschen ambivalent irgendwie so die Zeit, aber ich habe das damals relativ lang gemacht, dass ich das so parallel gespielt habe. Und ja, und jetzt bin ich schon, glaube ich, seit, ja, ich wahrscheinlich sind sogar schon 4 Jahre, dass ich draußen bin aus der Küche.
Aber das heißt, du hast in dieser Zeit tatsächlich in der Küche gearbeitet. Also nicht im Service oder wie auch
Na.
immer, sondern in der Küche. Du hast tatsächlich gekocht.
Genau.
Wow.
Und ich glaube, das, was, weil du vorher das Programm angesprochen hast, weil ich das ja in meinem Solo-Programm auch erwähne, ein bisschen oder anklingen lasse, diesen Werdegang. Das war für mich damals halt irgendwie schon relativ eindrucksvoll. Deswegen spreche ich das auch an mit diesem Akademiker-Kinder-Thema und so. dass die Kochlehre für mich ja was war, das ich mir ausgesucht habe. Also mir sind ja, ich habe die Matura gehabt, mir sind mehr oder weniger ja alle Wege offen gestanden und ich habe das quasi als selbstbewusste Entscheidung halt treffen können und war dann aber in der Klasse mit lauter in erster Linie männlichen Lehrlingen, die sich das vielleicht nicht unbedingt ausgesucht haben. Also die einfach da komplett anderen Background gehabt haben und wo irgendwie auch so deutlich geworden ist, was das eigentlich bedeutet, sich irgendwie so dieses innerhalb so einer Arbeiterschaft sich zu verorten, also sich das aussuchen zu können, ist was anderes, als das schon sehr früh sehr nahegelegt zu bekommen. Also bist du nicht gut genug in der Schule oder weiß ich nicht, die Eltern werden irgendwie ungeduldig oder wie auch immer. Es gibt eine viele unterschiedliche Gründe, eine Lehre zu machen. Und ich sage mal, dass so dieser sehr persönliche, dezidierte Wunsch zu kochen war nicht das Hauptmotiv bei den Lehrlingen, die in meiner Klasse waren zum Beispiel. Was nicht heißt, dass manche dann nicht auch reingefunden haben und eine Freude am Beruf gehabt haben, aber andere waren halt auch in der Situation, dass sie in relativ geschissenen Betrieben gearbeitet haben, die sie nicht gut behandelt haben und aus lauter Angst schon wieder wo rauszufliegen oder schon wieder der Versager zu sein, sind dann aber relativ junge Leute übertrieben lang auch in Betrieben geblieben, die ihnen eigentlich nicht gut getan haben. Und das ist so der Unterschied, glaube ich, gewesen zu mir, wo ich gemerkt habe, ich habe das Gefühl, ich kann mir das aussuchen. Ich kriege keine Probleme mit meinen Eltern. Ich kann einfach irgendwas studieren anfangen. Ich bin ein bisschen älter, ich habe es vielleicht schon ein bisschen gelernt, mich durchzusetzen. Ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Ich habe vielleicht auch so eine Spur von einem Selbstwert. Und ich bin vor allem auch nicht 15 Jahre alt, sondern halt 20.
Ja.
Und das ist so ein bisschen eine schmerzhafte Erkenntnis halt auch gewesen, die ich da ja, in dem Solo-Programm auch ein bisschen ansprechen wollte.
Ja, und hast du Anschluss gefunden dort oder hast du die verstanden mit denen?
Mit den anderen Lehrlingen? Ja. Oder erstmal also in der Küche oder in der Berufsschule?
Weil also jetzt eher so gedacht in der Berufsschule, es gibt im Programm ja diese eine Szene, dann diese Szene, wo du die alle so nachspürst und so weiter. Und ich habe mir gedacht, also warst du einer, hast du dazugehört, warst du einer von denen oder bist du immer so ein bisschen daneben gestanden und hast du das angeschaut?
Ja, es war so eine Mischung. Also ich meine, die erste Zeit bin ich schon in erster Linie daneben gestanden und habe mir gedacht, wie was mache ich hier? Und dann haben sich durchaus irgendwie so ein paar Freundschaften, würde ich fast sagen, irgendwie ergeben mit ein paar Klassenkollegen. Und gleichzeitig waren dann halt irgendwie auch so absurde Situationen, wo ich mir irgendwie, ich bin halt einfach schon so lange in die Schule gegangen davor und war einfach ein Eck älter. Und dann beginnen die halt irgendwie wieder so in der großen Pause so die fettesten Joints zu drehen und sich halt irgendwie voll zu machen. Und das sind halt so Dinge, ich habe das halt auch gemacht, wie ich irgendwie 16 war oder 17.
Aber geht sich das aus in der Berufsschule? Ich meine, wenn man dann so vollkommen weggetreten drinnen sitzt, fällt es nicht auf?
Ich kann nicht dafür garantieren, dass es nicht auffällt, aber ich weiß nicht, mir war es auch schon viel zu arg, also ich war da einfach schon ein bisschen zu alt dafür und dann habe ich irgendwie trotzdem ab und zu mitgemacht und habe mir gedacht, das ist so komisches, irgendwie ich halte mich an meiner Jugend fest verhalten jetzt, nur weil ich sozusagen bei den anderen Lehrlingen, irgendwie wollte ich dann schon noch dazugehören.
Ja, ist ja klar, ich meine, es ist ja günstig, oder, wenn man so in einer Gemeinschaft ist, mehr oder weniger, wenn man sich da nicht so ins Out, selbst ins Out manövriert oder so, oder man braucht sich, glaube ich, auch gegenseitig, oder, man muss ja das irgendwie besprechen, was, und dann hat man mal die Hausübungen nicht, und dann braucht man irgendwen, von dem man es abschreiben kann, jetzt nur so, wie man es halt ungefähr vorstellt. Und da denke ich mir halt, ist es ein bisschen schwierig, nicht, wenn man so ein bisschen von einer anderen Richtung kommt, dass man sich dann da wirklich einfindet oder so einen Platz kriegt.
Ja, es war sicher schon so ein bisschen ein Struggle. Also ich muss sagen, es waren jetzt auch keine Lehrlinge in meiner Klasse, die jetzt irgendwie komplett Arsch waren. Es waren ein paar ein bisschen anstrengend oder halt irgendwie so ein bisschen in der Hochblüte der Pubertät männlich. Also jetzt ja, tendenziell mühsame Charaktere dann vielleicht, aber irgendwie waren es denn doch alle ein bisschen lieb auch, muss man sagen. Also man kriegt sich dann ja auch irgendwie mindestens einmal in der Woche mit und erfährt so ein bisschen was darüber, wie die Leute dorthin kommen sind, wo sie jetzt sind und natürlich verbindet das dann irgendwie auf eine komische Art auch. Aber ich glaube, es war dann eher manchmal so die Schwierigkeit gegenüber den Berufsschullehrern, da auch irgendwie klare Kante zu zeigen, weil da halt irgendwie auch teilweise eine extrem sexistische Sprache gepflegt worden ist und wirklich tiefe Schmähs in ganz vielen Fällen auf Kosten von Frauen. Und da war ich, glaube ich, schon so die Spaßbremse, die zackt die Muha sicher wieder irgendwas, jetzt haben wir wieder was falsch gesagt und so. Also das war schon, das war das fast das Mühsamere, war die Auseinandersetzung mit den Lehrern, weil da kann man irgendwie nicht ganz so, wie soll ich sagen, wenn mich irgendwie ein Klassenkollege, wenn der was sagt, was ich total deppert finde, dann kann ich dem ziemlich rough reinfahren und irgendwie dem halt, ohne mir ein Blatt vor den Mund zu nehmen, während wenn das der Berufsschullehrer ist, da muss man dann irgendwie so ein bisschen, da wird es dann ein bisschen tricky, irgendwie so einen Weg zu finden, wo man seine Kritik irgendwie äußert und gleichzeitig halt nicht ihm komplett seinen Status als vermeintliche Respektperson irgendwie so abzuerkennen, und das war irgendwie fast ein bisschen schwieriger.
Kann ich mir vorstellen, oder das kann ich, glaube ich, sogar irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Hat sich bei dir so das Profil als Feministin dort erst so richtig entwickelt oder eher nur geschärft?
Naja, ich glaube, da gab es vorher schon so ein bisschen Vorarbeit. Ich würde eher sagen, geschärft.
Ja. Also so bist du
verschärft.
Verstehe. Also du bist schon irgendwie mit der Attitude da reingegangen, und das hast du aber dann wahrscheinlich auch ein bisschen braucht, ne? So. Das ist, um sie da zu behaupten, sozusagen.
Ja, obwohl ich muss sagen, es hat auch Tage gegeben, wo ich dann einfach keine Lust mehr gehabt habe oder einfach konfliktscheu war und dann einfach so getan habe, als ob ich Dinge nicht gehört hätte.
Aber das kann ich mir eh voll vorstellen. Ich meine, das ist ja sicher, ich meine, es nimmt ja kein Ende dann, oder? Du kannst ja das nicht im Alleingang ausräumen dort, ne?
Nein, nicht. Also ich finde es auch dann okay, wenn man irgendwann ein bisschen dazwischen mal resigniert und seiner Rolle neidgerecht wird und einfach mal weghört, weil man keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen. Also habe ich auch oft genug gemacht. War nicht so, dass ich da immer so, wie soll ich sagen, streitlustig war und allen immer die Meinung gesagt habe, so war es nicht.
Und jetzt so im direkten Vergleich dann das Kunststudium, ich denke, da ist man ja dann plötzlich in einer völlig anderen Situation und in einer völlig anderen Gemeinschaft, sage ich jetzt einmal. Hast du den Unterschied als sehr krass wahrgenommen, und vor allem hast du dich wohler gefühlt dann dort?
Na, wohler gefühlt kann man, glaube ich, wirklich nicht sagen.
Ja, das war ja dann halt das andere Extrem, oder? Ich sage es halt jetzt mal so als Außenstehender, so wie ich mir das vorstelle. In dem Fall war es halt, du hast halt mit sehr bodenständigen Leuten zu tun gehabt, aber dann halt mit all diesen Dingen, die wir halt zum Teil jetzt gerade besprochen haben. Und auf der Kunstuni ist halt so das Klischee, und ich habe es ja auch schon so ein bisschen kennengelernt.
Warst du auch auf der Kunstuni?
Nein, aber ich kenne Leute, die dort sind, und ich kenne so ein bisschen unter Anführungszeichen diese Blase. Und da ist natürlich, da sind alle sehr korrekt, aber dann halt oft auch ein bisschen abgehoben auf einem Ort. Oder ist das jetzt eh nur das Klischee, das ich halt so kenne?
Nein, ich meine, das stimmt bis zum gewissen Grad schon, aber ich, also das stimmt mit Sicherheit, da irgendwie das, wenn man es jetzt sehr verkürzt irgendwie betrachtet.
Ja, klar.
Aber ich glaube, was irgendwie so am meisten, was einer so der gravierendsten Unterschiede war, das betrifft auch das Sprachkunststudium, das ich dann danach gemacht habe, ist, dass diese beiden Kunststudien zu Recht natürlich auch einen, wie soll ich sagen, es gab immer ein sehr großes Bedürfnis nach Selbstreflexion. Also so und Reflexion über das Medium, mit dem man arbeitet, die Inhalte, die man verhandeln möchte, die Form, die man sucht, wie es einem selber dabei geht, das ist ein Referenzsystem, also so sehr viel so Reflexion über das eigene Schaffen und wie man sich wo verortet und diese Dinge. Und das ist einfach etwas, das hat in der Küche einfach überhaupt keine Rolle gespielt. Also da ging es darum, dass man das einfach macht und nicht, dass man irgendwie ewig lang darüber reflektiert, die Metaebene des eigenen Tuns halt irgendwie.
Du musst halt kosten dann und schauen, ob es passt, und damit hat es, ne?
Im Prinzip ja. Und ich glaube, mir ist das halt dann, wir sind halt beide Extreme auf die Nerven gegangen, glaube ich. Also ich hätte mir gewünscht, dass irgendwie so manches von ein bisschen dieser Selbstreflexion oder auch so dieser Zeit, irgendwie über das eigene Schaffen nachzudenken und sich mit anderen darüber auszutauschen, dass das in der Lehre mehr Raum gehabt hätte. Und umgekehrt habe ich mir manchmal dann vielleicht auf der Kunstuni gedacht, oh, da reißt es euch mal zusammen.
Ja. Also, doch, ich kann mir schon vorstellen, ja. Aber vielleicht bleiben wir eh nur ganz kurz eben bei dem Sprachkunststudium. Weil du hast ja im Grunde drei Ausbildungen gemacht, ne? Die Kochlehre, dann das Kunststudium und das Sprachkunststudium. Sind die beiden dann irgendwie parallel passiert oder so nacheinander?
Das war tatsächlich alles nacheinander, kann man sagen. Das Einzige, wo sich es kurz überschnitten hat, vielleicht, ich habe, wie ich schon relativ am Ende von meinem bildenden Kunststudium war, die Möglichkeit genommen, wahrgenommen, bei der Sprachkunst mitzubelegen. Genau so war das. Ich habe dann, bevor ich mich dort selber beworben habe, ging das damals relativ gemütlich, dass man da auch mitbelegt, bei nicht bei allen Lehrveranstaltungen, aber doch bei einigen. Und das heißt, ich habe das Sprachkunststudium schon so ein Jahr lang ein bisschen als Zaungast quasi da mitgekriegt, bevor ich mich dann selbst beworben habe. Und das hat auch dann gar nicht geklappt beim ersten Mal. Ich habe mich dann, habe dann noch ein Jahr warten müssen und dann beim zweiten Versuch hat es dann geklappt. Und dann bin ich erst quasi regulär in das Institut reingekommen. Und davor, wie gesagt, habe ich da so ein bisschen reingeschnuppert schon.
Ja. Und also warum hast du dann nach dem bildenden Kunststudium, ich sage jetzt einmal, noch einmal gewechselt? Oder warum, also was war beim bildenden Kunststudium dann das Ding, dass du dir gedacht hast, ich möchte doch vielleicht nur mal ein bisschen in eine andere Richtung?
Ich glaube, es waren mehrere Sachen, aber der Initial, die Initialzündung, wie sagt man da? Der,
ja, der, du bist die Sprachwissenschaftlerin, aber
ich nein, ich bin keine Sprachwissenschaftlerin.
Das ist ein gutes Wort, glaube ich.
Nein, ich glaube, der, der Punkt, wo es für mich klar war oder wo ich irgendwie gemerkt habe, da habe ich aber schon ein sehr großes Interesse, war, wie ich einfach eine Schreibwerkstatt gemacht habe. Eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo ich so ein bisschen gehängt bin im bildende Kunststudium. Also ich meine, da gab es mehrere Phasen, wo das der Fall war, aber in einer Phase habe ich mich dann ein bisschen fürs, habe ich mir gedacht, vielleicht mache ich mal kurz was ganz anderes und versuche jetzt nicht irgendwie meine Probleme mit Fotografie oder Konzeptkunst zu lösen, sondern mache mal irgendwas, was überhaupt nichts mit meinem Studium zu tun hat. Und habe dann so im Waldviertel eine Textwerkstatt gemacht und genau, und da habe ich dann gemerkt, dass mir das halt schon sehr taugt und dann habe ich begonnen, darüber nachzudenken, ob ich nicht eine Ausbildung in der Richtung machen will, aber das war tatsächlich, kann man sagen, relativ, kann man ganz gut festmachen an diesem einen Erlebnis.
Aber ich hoffe, ich reite jetzt nicht zu sehr schon auf deiner Ausbildung herum, aber ich weiß, es so interessant finde, weil es doch recht unterschiedliche Sachen sind. Und irgendwie, und alle eigentlich sehr spannend sind. Aber hast du auch jetzt während dem bildenden Kunststudium, hast du Perspektiven gehabt oder bist du eher immer einfach deinem Interesse nachgegangen?
Naja, ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie ständig am Suchen bin. Also das ist auch, jetzt gerade denke ich mir das auch irgendwie, dass wer weiß, was ich dann in 5 Jahren irgendwie mache oder nächstes Jahr wieder mache, weil ich meine, mittlerweile habe ich da ein bisschen fast einen Frieden geschlossen mit diesem Umstand, dass ich da so ein bisschen unstet bin oder mich da scheinbar nie wirklich so einfind in ein Genre, dass ich da mit einer Ausdauer länger dabei bleibe. Keine Ahnung, ob da jetzt mal Ruhe einkehrt und ich jetzt eine Zeit lang in so in dieser Schnittstelle zwischen ein bisschen Theatertexte schreiben und fürs Kabarett schreiben, ob es dabei mal bleibt oder ob das dann wieder einen ganz anderen Turn nimmt, keine Ahnung. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich zwar sehr viele Interessen gehabt habe, aber mich dann eigentlich dann halt irgendwie nie so aufs Ganze gegangen bin bei all diesen Dingen. Also ich bin in der bildenden Kunst nicht aufs Ganze gegangen, habe da keine Karriere gemacht.
Ja, hast du veröffentlicht diesbezüglich, also so als bildende Künstlerin?
Ja, ich habe halt schon an Ausstellungen teilgenommen. Ich habe, also kann man einer Hand abzählen, glaube ich, was ich verkauft habe. Und ich glaube, das war irgendwie so ein, auch so eine Erkenntnis, die mich dann unabhängig jetzt vom Handwerk dann schon noch einmal zum Schreiben gebracht hat. Weil ich es einfach einen extrem leibenden Gedanken fand, dass man etwas produziert, wird künstlerisch produziert und dieses Ding kann reproduziert werden und ist für jede Person mal 20 Euro erwerbbar.
Genau.
Im bildende Kunstbetrieb ist es dann in meisten Fällen schon so, dass man davon abhängig ist, bei einer Galerie zu sein, an tendenziell sehr reiche Leute Sachen zu verkaufen, damit man selber irgendwie davon leben kann. Irgendwer anderer schneidet noch mit. Man ist in einem Betrieb, der schon noch einmal, ja, also wo wirklich Leute aus komplett anderen Einkommensschichten da, die sind, die einem das eigene Überleben dann im Idealfall ermöglichen. Und so weit bin ich gar nicht gekommen. Also das habe ich nicht einmal probiert, irgendwie mich da, ja, mich da irgendwie so einzufinden, und hab's auch immer schade gefunden, wenn jemand was irgendwie erworben hat, dass das dann weg war und das niemand anderer mehr haben konnte. Habe ich irgendwie
blöd. Ah ja, das ist ein interessanter gefunden. Punkt, ja.
Also ich stehe auf Reproduzierbarkeit von Kunst tatsächlich.
Und wie ist das? Ist es schwierig, da hineinzukommen in dem Bereich?
In den bildenden Kunstgaleriebereich.
Also man hört das ja immer wieder, dass das irgendwie, du brauchst mal eine Agentin, du brauchst, glaube ich, eine Galerie, die dir mal zeigt und so weiter.
Ja, also ich schätze schon, so wie in all diesen künstlerischen Dingen ist, wo es auch irgendwie relativ viele Leute gibt, die das machen. Also es ist im Literaturbetrieb ähnlich, dass das ja schon irgendwo ein sehr, ja, weiß ich nicht, gesättigter Betrieb ist auf eine Art. Also es gibt einfach irre viele Neuerscheinungen, es gibt irre viele Autorinnen, also da ist es auch wirklich schwierig, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Und ich könnte mir vorstellen, aber da ist wirklich gescheiter, wen anderen zu fragen, weil da bin ich einfach nicht up to date, dass das in der bildenden Kunst nicht unbedingt einfacher geworden ist in den letzten Jahren, sagen wir mal so.
Aber ich glaube, in fast allen künstlerischen Bereichen. Aber du hast eben gerade die Formulierung einen Fuß in die Tür kriegen verwendet, und ich finde, das ist da im Kabarett ja total gut gelungen. Du hast jetzt da, glaube seit gut einem Jahr oder eineinhalb Jahren spielst du jetzt dein Debütprogramm.
Und ja, das ist seit Mai letzten Jahres, also ja. Sobald ist es einjähriges Jubiläum.
Und das ist tatsächlich viel beachtet, das kann ich sagen. Also ich habe ja von einigen Seiten von dir gehört und mir es ja unlängst, wie du hast, selber angeschaut. Mhm. Und Gratulation an dieser Stelle nochmal. Es ist tatsächlich total gut geworden. Also mir gefällt es,
ja,
also, man hört es ja von allen Seiten, aber mir gefällt es wirklich persönlich auch voll gut. Und was war dann wirklich jetzt der Auslöser für dich, dass du da gedacht hast, ich mach mal ein Kabarettprogramm, weil du hast ja auch schon ein Buch geschrieben, mehr oder weniger, aber da können wir nur reden drüber, mehr oder weniger zeitgleich, wenn ich mich nicht, nicht täusche. Du hast Theaterstücke geschrieben und dann hast du da gedacht, ich stelle mich selber auf die Bühne. Und das ist ja nämlich was, was du interessanterweise, obwohl du so viel studiert hast und gelernt hast, wo du, glaube ich, ja keine Ausbildung hast, sondern auf die Bühne bist du einfach mal so gegangen mit einem Text von dir. Erzähl mir ganz kurz bitte, wie ist denn dann das eigentlich nur dazugekommen zu deinem ja schon recht breit aufgestellten künstlerischen Werdegang?
Ja, also ich glaube, es hat sich so ergeben, zum einen, ich war fertig mit dem Sprachkunst-Bachelorstudium, da habe ich quasi den Roman auch als Bachelorprojekt gehabt, das war dann irgendwie fertig und ist dann über den Verlag auch dann Richtung Veröffentlichung gewandert, und dann habe ich das Masterstudium begonnen auf der Sprachkunst, und da war sozusagen auch wieder der Plan, dass man ein Projekt hat, mit dem man dann abschließt. Und ich habe mir gedacht, ich würde einfach gerne ein Kabarettprogramm schreiben, weil ich bin auf der Sprachkunst. Kabarett ist Text das Hauptmedium eigentlich, in den allermeisten Fällen zumindestens. Und ich hätte gern, dass das möglich ist, und ich würde es gern machen. Und nachdem mir schon auch klar war, dass es da eine sehr ausgeprägte Aufgeschlossenheit gegeben hat seitens der Professorinnen, also da war ich relativ optimistisch, dass die mich da auch begleiten, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt einschlägig ausgebildet sind irgendwie in dem Bereich, oder ja, habe ich gewusst, dass die schon sehr offen sind für sowas auch, weil das schon auch sehr gefördert wird im Institut, dass man da vielseitig irgendwie agiert. Und
aber dann das heißt, du hast es nur im Rahmen deines Studiums gemacht eigentlich?
Ich habe es angefangen im Rahmen meines Studiums, so, und dann ist das alles deswegen so schnell gegangen, weil ich glücklicherweise das Kabarettstipendium bekommen habe, das 2021 das erste Mal, glaube ich, ausgeschrieben wurde. Und da habe ich mich beworben ohne irgendeine Aussicht auf Erfolg, und habe mich dann irre gefreut.
Du hast es bekommen, das weiß ich gar nicht. Ah ja.
Ja, sicher. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass das irgendwie ausgeschrieben war, und ich habe mich fast lächerlich gefühlt, dass ich mich da beworben habe, weil ich habe ja nichts mit Kabarett vorher gemacht irgendwie, und habe mich dann trotzdem beworben und habe das gekriegt. Und da, also abgesehen davon, dass ich mich sehr drüber gefreut habe, war dann aber auch klar, es muss eine Premiere geben. Also
ja, klar.
Da war auch noch die Richtlinie, das muss dann relativ gar, nachdem man dann auch sozusagen das Geld bekommen hat, muss eine Premiere passieren.
Also ich glaube, mittlerweile ist es so, du brauchst dann Premierentermin, damit du überhaupt einreichen
ja,
kannst.
Ja, das war damals auch so.
Ah ja, und ja. Hast du einen Premierentermin?
Ich habe einen Premierentermin gehabt, ja.
Aha, also schon, okay.
Ja, aber ich habe es halt sozusagen in einer nicht einschlägigen Kabarett-Location gemacht, sondern in einem bei einem befreundeten Kulturort, der aber super geeignet ist für Kleinkunst, finde ich, im Spitzer, im Odeon-Theater unten. Und die haben gesagt, sie machen das mit mir und haben mir da auch die Technikerin zur Verfügung gestellt. Und damit habe ich sozusagen einen Ort und einen Premierentermin gehabt. Und hab das dann dort machen können und ja, und war dann halt dementsprechend.
Klingt voll gut, sehr raffiniert und sehr gut eingefädelt, finde ich wirklich. Ja.
Ja, also wie gesagt, eingefädelt, ja.
Also eingefädelt, das ist eine Glückssache, ist, ja, und vor allem ist es jetzt, also ich möchte jetzt nicht so das so hinstellen, als wäre das so irgendwie hinten rumgegangen, es war ganz offiziell irgendwie, ne?
Ja, es hat sich irgendwie wirklich gut ergeben dann, obwohl ich sagen muss, dass ich dann, wie die Premiere näher gerückt ist, schon ziemlich geflippt bin. Also,
ja, aber da bist du ja nicht der Einzige.
Nein, aber das war schon, also da bin ich, ich habe es wirklich überlegt, ob ich es absagen muss und habe es dann auch einmal verschieben müssen und da ist es mir wirklich nicht gut gegangen. Also so kurz davor ist mir dann schon das Ausmaß irgendwie klar geworden von dem, was ich mir da irgendwie von mir selber erwarte oder irgendwie vorgenommen habe und da, ja, war es dann, gab es auch weniger schöne
aber das ist doch interessant. Erzähl mir, wie ist der Gang dabei? Du hast du nimmst einmal so im Wesentlichen ein bisschen deinen Lebenslauf her, hast eine wirklich schöne Geschichte drum gebaut. Und wie lange hast du geschrieben?
Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich habe am Anfang schon ein paar Dinge gesammelt gehabt, dann ist das reingeflattert mit der Zusage, mit dem Stipendium, dann ist quasi ernst geworden. Und ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr oder ein knappes Jahr wahrscheinlich dann an dem Ding geschrieben.
Mhm. Ja, das ist aber eh ganz ein üblicher, im weitesten Sinne üblicher
Zeitraum.
Ja,
das weißt du besser als ich wahrscheinlich, weil ich überhaupt keinen Vergleich.
Also ich rede ja nicht nur im Podcast viel mit Leuten über diese Themen und so, ein Dreiviertel, halbes Dreivierteljahr ist so schon ein üblicher Zeitraum, ja, in dem man ein Programm schreibt. Meistens braucht man dann nur so ein paar Monate und dann,
genau,
und in Summe braucht man ungefähr ein Jahr für ein Programm. Das ist halt so sehr random, einmal gesagt, der übliche
Entstehungsprozess. Okay, habe ich mich in den Durchschnitt eingefügt.
Ja, genau. Aber was bei dir dann, also du hast ein halbes, dreiviertel Jahr geschrieben, hast du dann noch gearbeitet an der Inszenierung? Weil du, es wirkt ja sehr, nämlich speziell für ein Debüt, es wirkt ja eigentlich sehr routiniert und überhaupt nicht wie jemand, der das erste Mal auf einer Bühne steht. Hast du Regie gehabt oder sowas?
Ich habe glücklicherweise eine Regie gehabt, beziehungsweise also ja, ist es so, meine Tante Sabine Muha war so nett, mich da zu unterstützen und mir ist erst dann im Probenprozess klar geworden, dass das ohne sie gar nicht gegangen wäre. Also das ist weniger darum gegangen, dass sie irgendwie sich das selber ausleben wollte mit irgendwelchen Inszenierungsideen oder so. Also das hat sie eigentlich zum Gutteil mir überlassen oder wir haben dann oftmals auch gemeinsam nachgedacht über Dinge, das war schon sehr hilfreich. Aber die hat irgendwie mich einfach ein bisschen unterstützt in puncto Publikumskommunikation, was für Wege kann man auf der Bühne gehen, wie bewegt man sich auf der Bühne, was gibt's für Möglichkeiten, was passt vielleicht zu dem Text ganz gut, wie geht man mit der Dramaturgie des Stückes irgendwie um, sprachliche Dinge vielleicht, Text lernen, wie lernt man irgendwie Text, ohne dass man verrückt wird, solche Sachen. Also ich bin ja verrückt geworden, aber ohne sie wäre es noch schlimmer gewesen.
Wirklich war, aber wie gesagt, da bist du ja überhaupt nicht die Einzige, also nämlich nicht nur in dem Stadion vom ersten Programm, es geht ja alle immer wieder mal so.
Ja. Ich denke mir dann immer so, wenn ich jammer, dass ich da wahrscheinlich eh in guter Gesellschaft bin, aber es ist dann halt im Endeffekt, vor allem wenn man Solo macht und dann wirklich allein auf der Bühne nachher steht.
Ja eben, es ist schon immer ein bisschen so eine Challenge. Und speziell in der Vorbereitung, weil du ja nie hundertprozentig abschätzen kannst, ne, und dann aber schon sehr viel abhängt davon, wie das jetzt wird. Nämlich deine nächste Zukunft. Die nächsten 2-3 Jahre sind meistens abhängig von genau dem, was jetzt da passieren wird.
Und ich habe auch da vorher, das ist natürlich jetzt nicht so angenehm in der Situation selber, aber rückblickend war es nicht schlecht, dann auch irgendwie 2-3 Mal so offene Proben gemacht, zu einem relativ frühen Zeitpunkt allerdings. Also ich glaube, irgendwann muss man dann auch schauen, dass man die Tür schließt und niemanden mehr reinlässt, weil sonst wird man verrückt.
Ja.
Aber so zu einem Zeitpunkt, wo ich noch gewusst habe, okay, es stresst noch nicht so arg, ich kann noch ein bisschen umdisponieren, ich kann Feedback auch gerade noch gut aushalten und so. Und da gab es dann schon noch so, ja, also ich habe auch Sachen rausgestrichen, wo mir Leute gesagt haben, hey, das funktioniert einfach gar nicht oder das ist nicht lustig. Und ich war dann halt, habe schon so gemerkt, so was, wieso, das ist doch super. Und dann so, na, es funktioniert einfach nicht, du musst mal akzeptieren.
Ja, ja, voll.
Und das ist auch wichtig gewesen, dass man sich dem irgendwie aussetzt, finde ich.
Ja. Und ich finde, es sind formal, sind ein paar Dinge sehr gut gelungen bei dir. Also zum einen, den Titel finde ich super, Storno.
Ja, den finden andere Leute weniger super, im Speziellen Leute aus der Buchhaltung.
Ah, wieso?
Die dann später Abrechnungen zu diesem Stück machen müssen.
Ja, und wieso? Weil da die Begriffe dann verschwimmen bei denen? Oder was?
Ja, weil es halt, also ich finde, es ist nicht so schlimm wie abgesagt oder also so ein,
ach, so
ein komplett missverständlicher Titel, aber es ist tatsächlich halt, ja.
Ach so meinst du, dass, dass man das missversteht im Sinne von, das findet vielleicht nicht statt oder so? Wirklich? Ach so, okay. Also das wäre mir nicht aufgefallen oder
eingefallen. Ich habe es auch nicht so, also ich habe es auch nicht so schlimm gefunden. Aber dann, das mit der Buchhaltung, das habe ich dann schon verstehen können, dass das,
ja, ja, ja.
Dass sie sich da dann schon sehr gefreut haben, mit, zumindest mit Anführungszeichen zu arbeiten oder mit Titel, Doppelpunkt oder so.
Ja, verstehe. Ja. Und was total gelungen ist, ist, finde ich, dieses Plakatfoto. Aber das wird dir selber schon aufgefallen sein, weil das wird ja sehr gern gedruckt. Mir ist zum Beispiel im Falter ist mir aufgefallen, nicht? Da ist so, ich glaube, der Kabarettherbst angekündigt worden. Und du bist mit sehr prominenten Kollegen präsentiert worden. Aber als Größtes ist dein Pressefoto abgedruckt worden, weil es einfach so stark ist, finde ich.
Ja, das war auch eine große Ehre, muss ich sagen. Also ich mag das Foto selber auch gern. Ich habe da irgendwann einmal vor... Ich glaube, vor 6, 7 Jahren habe ich so ein paar Zeichnungen gemacht mit dieser Idee des Sujets, wo halt eine Person quasi ihren eigenen Kopf wegschießt, den Begriff wegzuschießen.
Mhm. Nämlich mit einer Steinschleuder. Kannst du es einmal vielleicht nur ganz kurz beschreiben, dass man es sich vorstellen kann?
Es ist eine Person, die eine Steinschleuder spannt und sie hat aber quasi nicht einen Stein eingespannt, sondern ihren eigenen Kopf. Und meine Glatze, die ich mir da kurz davor schneiden habe lassen, hat dann auch ganz gute Kugelwirkung erzeugt, glaube ich.
Aber und es erzeugt eine irrsinnig starke Emotion, wenn man das Bild anschaut, finde ich.
Ja, das freut mich. Also ich mag es, wie gesagt, auch ganz gern. Ich habe mich vor allem auch gefreut, dass ich dann doch noch eine Verwendung dafür gefunden habe, weil ich habe das, wie gesagt, schon mal vor Jahren eben in einer Zeichenklasse halt irgendwie mit diesem Sujet herumgespielt und mir immer gedacht, was mache ich damit? Irgendwie zeichne ich das, fotografiere ich das, male ich das, was wird das irgendwie? Und genau, und dafür hat es jetzt irgendwie ganz gut gepasst.
Ja, finde ich. Ja, voll. und es gibt nur so ein paar Dinge, sind mir in Erinnerung geblieben, auf die ich nur kurz einfach so ansprechen wollte, weil ich es so interessant finde. Das eine war diese, du checkst dein iPhone eigentlich nicht und es ist doch eigentlich mittlerweile der Mittelpunkt deines Lebens. Ist das privat schon so?
Ja. Ich glaube, ich bin gut dabei gewesen, alle Fragen sehr lang zu beantworten. Die kann ich sehr schnell beantworten.
Ja, aber das habe ich sehr interessant gefunden, weil es mir auch teilweise so geht. Und empfindest du das als bedrohlich oder als problematisch oder ist es halt einfach nur kurios?
Naja, ich glaube, ich finde die Auseinandersetzung mit technischen Problemen auf jeglichen Software und Hardware, also ich finde diese ständige Auseinandersetzung mit technischen Problemen, die finde ich wirklich bedrohlich.
Und ja, so,
wie viel Raum das in meinem Alltag spielt.
Ja. Und ich mache dieselbe Erfahrung. Also ich habe mich da auch total wiedergefunden. Also in diese Behauptung finde ich auch so super, oder diese Angst, die da so formuliert wird, wo du dann einige Male sagst, irgendwann werden sie mal draufkommen, dass ich das alles nicht verstehe und dann werden sie mich abholen oder dann wird irgendwas Schlimmes passieren. Aber ich glaube, dass das so, ich kenne das auch ein bisschen und ich glaube, dass das so ein bisschen schon was ist, was so ein bisschen typisch ist für die Zeit vielleicht. Könnte man sagen, oder? Dass man ständig mit so vielen Dingen konfrontiert ist, die man eigentlich im Kern nicht mehr wirklich versteht. Ne?
Ja, also ich fühle das schon sehr stark und oft so. Also ich versuche mich dann ein bisschen wieder zu beruhigen, indem ich mir denke, ich bin aber eh in guter Gesellschaft. Also das ist dann ja auch wieder so.
Ja, ich denke mir das auch. Also man hört es ja oft oder im Gespräch mit Freundinnen und so weiter, stelle ich schon total oft fest, dass eigentlich, man denkt ja immer, ich bin so, oder ich war, wieso checke ich das nicht, aber das geht ja allen so mittlerweile. Ja,
ja, vor allem geht es, glaube ich, allen so, die irgendwie da so ein bisschen ein Personenunternehmen sind, so wie ich es auch bin.
Sicher.
Und sozusagen diese ganzen, ja, die ganzen unterschiedlichen Arbeiten, die damit einhergehen, in, ja, also alle halt irgendwie selber meistern müssen. Und das macht, glaube ich, das verstärkt das Gefühl dann natürlich auch noch einmal, wenn man sich manchmal denkt, boah, ich hätte echt gern wen, der mir das und das irgendwie abnimmt. Ich bin nicht in der Lage dazu, dass ich brauche einfach 5 Tage für etwas, wobei andere halt irgendwie 5 Minuten braucht.
Ja, und, ja, sicher. Wobei, ja, ich glaube, es geht da fast alles so. Außer du hast eben wirklich jemanden so richtig bei der Hand, ne? Sonst dauert es ja immer ewig, bis man jemanden wieder kontaktiert hat und bis der wieder Zeit hat und so. Das ist
ja, und dann will man die Leute auch irgendwie entlohnen. Also ich meine, so natürlich gibt es so ein paar Freundschaftsdienste, die man irgendwie, auf die man zurückkommen kann. Aber irgendwie denke ich mir, jetzt sind wir aber halt irgendwie auch schon alle erwachsen und alle sind ja am irgendwie herum rudern und versuchen da irgendwie ein Mindestmaß für ihre ganzen, weiß ich nicht, ihren Aufwand halt irgendwie dann gezahlt zu kriegen und so, und dann muss man die eigenen Freundinnen da irgendwie auch noch, ja, keine Ahnung, das finde ich ein bisschen schwierig,
ja,
irgendwie.
Ja, ich weiß natürlich, was du meinst, ja. Mhm. Und ein so ein Punkt ist dann noch, und das habe ich äußerst witzig und auch irgendwie sehr treffend gefunden, muss ich ehrlich sagen, das ist die Besprechung des Standardforums. Liest du das regelmäßig?
Na, Gott sei Dank nicht. Ich habe es leider fürs Programm lesen müssen, was eine absolute Qual war. Also ich habe jetzt diesen einen Teil da drinnen auch immer wieder für so kleinere Auftritte in Mixed-Shows adaptiert und mit quasi aktuellen Foreneinträgen befüllt. Und das ist jedes Mal eine, ja, also ich hasse es. Ich merke immer, dass ich mich davor drücke, das irgendwie in Angriff zu nehmen und sehe überhaupt keinen. Also es gibt ja Leute, die lesen das mit so einem gewissen, ich weiß nicht mal, was das für Gefühle sind, aber die genießen das, sich diesem Wahnsinn da irgendwie auszuliefern, und mich macht das total unglücklich. Ich bin nachher ausgelaugt und fertig mit den Nerven und hasse alle Menschen auf der Welt. Und
okay. Aber hast du das Gefühl, weil mir geht's mit fast allen Posting-Foren so, hast du das Gefühl, dass das beim Standard fast nur eine Stufe Ärger ist als sagen wir zum Beispiel jetzt YouTube?
Na, ich glaube, was ich manchmal so ein bisschen perfider finde beim Standardforum, ist, dass es so diesen vermeintlichen Anstrich einer gesitteten Debatte halt irgendwie hat, oder halt irgendwie der Standard dann so noch immer so als vermeintlich irgendwie, weiß ich nicht, so bürgerliches, seriöses Qualitätsmedium halt irgendwie betrachtet wird und dann aber nicht davor zurückschreckt, halt irgendwie diesen Sauhaufen von Forum halt irgendwie zu betreiben, der ja auch eine wichtige Werbeeinnahmequelle ist einfach. Also das ist eine rein kommerzielle Entscheidung, und ich finde es immer so zu tun, als ob das irgendwie da die Debattenkultur irgendwie vorantreiben wird. Ist einfach, finde ich, ein bisschen zynisch, wenn man sich anschaut, was da drinnen passiert. Und ich finde tatsächlich, dass so ein bisschen ein Unikum im Standardforum halt, so wie ich es, glaube ich, im Programm auch irgendwie nennen, so diese elaborierte Sprache ist, also dass man eigentlich machen diese Trolle dann irgendwie genau dasselbe wie im Krone-Forum, nur halt mit so einer Sprache, die dann auch noch versucht, die anderen auf ihre Plätze zu verweisen, indem, dass sie glaubt, irgendwie besonders, wo einfach Leute glauben, sie sind auch grundsätzlich ein bisschen was Besseres als die anderen. Mhm. Und das finde ich auffallend grauslich dort.
Postest du selber generell irgendwo?
Na, also ich meine, ich poste halt in erster Linie halt so berufliche Sachen, Veranstaltungen oder halt, wenn ich Dinge bewerbe, die ich mache, aber ja. Ich inhaltlich, dass ich irgendwo großartig drunter kommentiere, passiert eher selten.
Ja, genau. Wobei, das habe ich eigentlich gemeint. Also natürlich postest du und das machen ja alle irgendwo ihre Termine und was halt so passiert. Aber kommentierst du? Das war eigentlich die Frage.
Extrem selten. Also so in Foren gar nicht, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich da jemals irgendwas kommentiert hätte. Und ab und zu, wenn ich es doch passieren sollte, dass ich in irgendeiner Diskussion auf Social Media mal was drunter poste, dann bereue ich das irgendwie eher dann relativ bald auch wieder. Aber das passiert vielleicht alle heiligen Zeiten. Aber ich glaube, ich bin nicht so eine besonders gefährdete Kandidatin, die da immer wieder reintappt. Also.
Ja, das geht mir auch so. Ich hab's, glaube ich, auch, oder ich hab's auch nur einmal oder zweimal gemacht und ich habe mich so unwohl gefühlt und mir eigentlich auch gedacht, das bringt überhaupt nichts. Also ich habe das auch wieder, also ich habe das eh nie gemacht, aber dann ich mach das auch nicht.
Man wird
nicht.
Dann meistens relativ bald abgestraft gleich für das, wenn ja, man sich das also mal
nicht,
leistet.
Nicht, ja, eben nicht so sehr, dass dann so viel Gegenwind gekommen wäre, sondern eigentlich ist es, eigentlich auch der Aufwand lohnt sich überhaupt nicht, finde ich. Oder man muss ja doch kurz einmal überlegen, was schreibt man da jetzt und so weiter und, jetzt, also es läuft ja letztlich doch ins Leere oder man hat ja nichts davon.
Ja, eh, also ich finde so schriftlich geführte Diskussionen selten fruchtbar. Also
eben, richtig. Es läuft ja nie auf eine Lösung hinaus, sondern immer nur darauf, dass es so eskaliert.
Ja, das ist leider wirklich so. Mich würde es freuen, wenn es funktioniert, weil der Text ja irgendwie so, auch der geschriebene Text, das ist, was ich sehr gerne habe, aber in puncto Konfliktlösung offenbar falsches Medium.
Ja, vor allem speziell dann halt. Das Internet, wo dann wirklich jeder sie einschalten kann. Ich glaube, so, weiß nicht, so eine Mailing-Kultur wird es schon geben, wo man dann auch auf grünen Zweig kommt. Aber das hat also einen anderen Kontext halt dann irgendwie. Bist du auf Twitter?
Na, das habe ich mir bisher erspart.
Eben, weil mir nehme ich auch, oder ich war auch ganz kurz, um nur zu schauen, wie es ist. Und ich finde ja, das ist ja immer, oder das ist, finde ich halt, ein einziges Standardforum für meine Begriffe, oder das ist das, was er mit mir macht irgendwie. Ja, aber bist du auch nicht, gell?
Na, den Kelch habe ich bisher an mir vorbeigehen lassen und weiß nicht, ich meine, ich kann nicht ausschließen, dass es nicht irgendwann passiert, aber bis jetzt, ja. Gott sei Dank nicht.
Ja, und vielleicht noch einmal ganz kurz zu deinem Buch, das heißt Lento Violento. Mhm. Und ich finde, da gibt es schon eine recht deutliche Parallele zu deinem Programm, nämlich es geht im Wesentlichen um die Lebensrealität von Leuten aus deiner Generation und aus deinem Umfeld. Kann man das so sagen?
Ja, schon auch, glaube ich. Ja, stimmt.
Ja, und der Titel bezieht sich auf einen Musikstil der 90er Jahre. Das habe ich aber selber nachlesen müssen. Das geht zurück auf Gigi D'Agostino, was ich sehr witzig finde. Ist Gigi D'Agostino für die auf eine ironische, trashige Weise interessant oder findest du es wirklich gut?
Ja, das ist halt immer dieses sehr interessante Spannungsfeld bei dieser Musik, in das man da reingerät, finde ich, wenn man das beantworten muss. Weil natürlich finde ich es auf der einen Seite furchtbar und dann gleichzeitig weiß ich aber auch, dass ich da halt, war tatsächlich halt einfach so in dieser, in der zweiten Hälfte der Volksschulzeit, Anfang Unterstufe und so, glaube ich, war das irgendwie so Thema, dass diese Musik irgendwie so Einzug gefunden hat in das Bewusstsein. Und da habe ich das schon ziemlich gefeiert. Also da habe ich das richtig gut gefunden. Ich habe das richtig gern gehört. Und das waren schon so diese eingängigen Melodien und auch eben so diese gewisse Melancholie, die da auch irgendwie gerade manchmal so ein bisschen drin gesteckt ist. Und dieses Sphärische habe ich total gern gehabt. Kann ich heute auch noch nachvollziehen, warum das so funktioniert hat oder manchmal noch immer funktioniert. Also manchmal ist es natürlich so dieses, wie einfach das gestrickt ist und wie dass das halt wirklich jetzt keine besonders ausgeklügelte Musik ist, braucht man ja nicht drüber reden, ne? Aber das ist dann trotzdem.
Das geht ja oft eben nicht, ne?
Genau,
ja.
Manchmal geht es halt einfach auch um was anderes und das finde ich auch okay dann.
Ja. Du hast einen sehr prominenten Verlag für dein Buch gefunden, Grimmer und Cherio. Wie ist das gekommen?
Das war auch eine längere Geschichte eigentlich. Also ganz am Anfang war es so, dass, da habe ich noch auf der Sprachkunst studiert, ist einmal die damalige Programmchefin aus der Literatur von Grimmaier Scherio hat mich angeschrieben. Die war damals relativ umtriebig, damit irgendwie auch so Leute von sich aus zu kontaktieren, war da sehr aktiv. Und genau, und die hat damals mich mal angeschrieben, sie hat eine Kurzgeschichte von mir gelesen in einer Literaturzeitschrift. Wenn ich mal was Längeres habe, soll ich mich doch bitte melden. Ich habe mich total gefreut und habe mich dann, glaube ich, 3 Jahre später wieder gemeldet, weil ich bis dahin einfach nichts Längeres hatte, also bis ich dann ein Manuskript hatte. Und mittlerweile ist die dann auch zu einem anderen Verlag gewechselt gewesen und hat aber ihre Nachfolgerin noch so ein bisschen weitergegeben, eine Liste an Namen, wo quasi noch schon eine Kommunikation da war, wo eventuell mal was geht. Und genau, und das habe ich dann mit ihrer Nachfolgerin, mit der Marilis Jaksch, bin ich dann in Kontakt getreten. Und das hat dann auch noch ein bisschen gedauert, bis man sich da irgendwie, also bis das für den Verlag dann irgendwie auch so war, dass sie gesagt haben, sie machen das irgendwie fix mit mir. Habe ich auch noch ein paar Dinge ändern müssen vorher und so. Aber ja, dann kam das, also dann gab es irgendwann die Zusage und das war dann schon ein sehr befreiender Moment, weil man gerade mit diesem Romanschreiben dann doch in den meisten Fällen sehr einsam ist. Also vor allem auch mit dem, also man arbeitet fast die ganze Zeit alleine dran und wenn man dann im Lektorat ist, ist vielleicht die Gefahr, dass man unterschiedliche Meinungen hat zu Dingen. Auf der anderen Seite ist man dann auf einmal so zu zweit dafür verantwortlich, dass das jetzt gut wird. Und es muss sich auch wer anderer mit diesem Text jetzt auseinandersetzen und herumschlagen.
Und das ist angenehm,
und
oder?
Und das ist extrem angenehm, dass man nicht mehr komplett alleine, also auch wenn ich letztlich die Hauptverantwortung dafür trage, dass das irgendwie ein okayer Text ist, ist es trotzdem angenehm, jemanden zu haben, der auch dafür gezahlt wird, und zwar von jemand anderem als mir, sich mit dem Text auseinandersetzen zu müssen.
Ja, und das war die Marilis Jaksch.
Das war die Marilis Jaksch dann, ja.
Ah ja. Und das ist offensichtlich dann sehr gut geworden. Du stehst auf der Shortlist zum Auriser Literaturpreis.
Ja, also kriegt habe ich ihn nicht, aber das ist auch nicht so schlimm. Das hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Ich habe mich schon sehr gefreut, auf der Shortlist-Nominierung aufzuscheinen. Also das war.
Ja, gratuliere nochmal an dieser Stelle.
Ja, danke. Freut mich natürlich auch für den Verlag dann sowas. Für die ist das natürlich auch immer nicht schlecht.
Ja, voll cool. Was liest du persönlich so?
Also ich kann sagen, was jetzt gerade auf meinem Nachtkastel liegt.
Ja.
Und das ist tatsächlich ein Reread, weil es gibt ganz selten, finde ich, so Bücher, die man zweimal liest. Und jetzt habe ich tatsächlich Die Welt im Rücken von Thomas Melle noch einmal in der Reißen.
Aber das sagt mir gar nichts. Worum geht's da?
Da geht's um Bipolarität und da hat's auch ein Theaterstück gegeben, eine Inszenierung des Stoffes im Burgtheater, glaube ich, war das damals sogar. Und ich kann mich erinnern, dass dieses Buch irgendwie hat mir damals ziemlich gut gefallen und letztens habe ich es dann einem Freund empfohlen und hat mich dann gefragt, na ja, war es aber wirklich so gut? Und jetzt wollte ich noch einmal die Probe aufs Exempel machen und habe es jetzt noch einmal rausgezahlt. Und daneben liegt von der Francesca Melandri Alle außer mir. Das ist, glaube ich, jetzt eh auch schon vor ein paar Jahren rausgekommen und war da ziemlich prominent in den Medien. Und ich habe es mir erst letztens dann bei so einem Secondhand-Buch, aus so einer Secondhand-Buchkiste gefischt. Und muss sagen, dass es mir ziemlich gut gefällt bisher.
Ja. Also zwei Empfehlungen?
Ja, eigentlich schon.
Okay, das ist, ich habe das immer an dieser Stelle recht gern. Serien- oder Filmempfehlungen?
Oh.
Nur wenn du magst.
Boah, das ist gemein, sowas dann ad hoc beantworten zu müssen, weil dann bist du nachher weg und dann ärgere ich mich den halben Tag.
Die richtig guten fallen dann erst im Nachhinein ein. Wie du magst. Wenn du was einfällt, bitte gern sonst da. Oder was schaust du? Bist du Serienschauerin?
Ja, schon.
Ja, eigentlich. Was schaust du jetzt gerade?
Ich habe jetzt gerade fertig geschaut Pokerface. Und das ist irgendwie sehr angelehnt an dieses Columbo-Prinzip. Also es ist quasi so ein, in dem Sinn kein Whodunit, weil man weiß, wer es getan hat.
Ja, und wobei das ist bei Columbo eigentlich auch so.
Ja, genau.
Ja,
Und so funktioniert das eben auch. Und es ist lustigerweise auch sehr, finde ich, an die Ästhetik von Columbo angelehnt. Also mir kommt vor, dass so die Kamera und die Ausstattung und so, dass das irgendwie auch sehr ähnlich ist alles. Und das habe ich eigentlich ganz gern geschaut. Ich meine, dazwischen gab es ein paar Folgen, die ich so ein bisschen nahe am Klamauk fand, wo ich normalerweise aus beruflichen Gründen aufgeschlossen bin. Aber in dem Fall haben mir da ein paar nicht so taugt. Aber die anderen irgendwie schon. Und das ist, finde ich, etwas, was man irgendwie ganz gut, finde ich, so vorm Einschlafen, finde ich sowas immer sehr beruhigend, wenn man irgendwie eh weiß, was war und dann jemanden anderen dabei zuschaut, wie er auch drauf kommt.
Das ist ein guter Punkt, finde ich.
Das habe ich jetzt die letzte Folge fertig geschaut. Und Genau, dann habe ich noch gesehen letztens The Patient mit Steve Carell, hat mir auch sehr gut gefallen.
Ah ja, mhm. Ah, da habe ich auch schon gehört davon, ja. Und Steve Carell ist sowieso eine Bank, mehr oder weniger.
Ist so.
Schon. Und man sieht vielleicht noch ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, du hörst ja wahrscheinlich nicht nur so hörst du hauptsächlich Elektronik?
Na, das kann man, glaube ich, gar nicht sagen.
Also verschiedenes.
Random as hell.
Damn, okay. Okay. Jetzt habe ich so eine Frage, die stelle ich immer wieder mal ganz gerne, aber bei dir ist es natürlich speziell interessant. Kannst du gut kochen? Glaube ich, haben wir geklärt. Was ist deine Spezialität oder was kochst du gerne?
Also ich koche sehr gerne, kannst glaube ich auch gerade halbwegs vernünftig, einen Erdäpfelsalat, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eine meiner Spezialitäten.
Mhm. Ist etwas Gutes, finde ich. Ja.
Das mache ich sehr gern und Maiskolben mit Salz und Butter ist auch eine meiner Spezialitäten.
Okay. Verstehe. Das klingt, aber es ist wahrscheinlich gerade die einfachen Sachen sind oft sehr schwierig. Das kann ich mir schon vorstellen. Oder gerade bei denen kommt es dann auf eine Art von Raffinesse an, oder?
Ja, obwohl, also genau, ich glaube beim Erdäpfelsalat ist schon der ist auch irgendwie, wenn man so will, einfach, aber da gibt es ein paar Dinge, auf die man achten kann, damit er so wird, das wie ich mir vorstellen.
Kannst du es verraten?
Ja, ich glaube, also das Um und Auf ist ein speckiger Erdäpfel. Da ist man quasi abhängig von der Quelle. Da kann man selber gar nicht so beeinflussen, außer dass man irgendwie schaut, dass man sich eine gute Quelle organisiert. Ich habe da unten am Brunnenmarkt einen recht guten Erdäpfel-Dealer. Der wirklich schöne Speckige hat und genau, und dann finde ich es relativ wichtig, in so einer klassischen Marinade zu bleiben und keine Ausflüge Richtung Kernöl oder Balsamico Olivenöl zu machen, sondern so eher so klassische Wiener Marinade mit Senf, einer Rindsuppe oder wenn man es vegetarisch will, mit einer Gemüsesuppe, Zucker und so ein eher nicht zu teurer, eher cheaper, so Apfelessig. Und ein ganz normales Sonnenblumenöl oder Rapsöl, also das finde ich ist wichtig. Ich hack ganz gerne ein paar Gurkerl rein und einen roten Zwiebel. Und eine Freundin hat mir mal gesagt, dass sie die Erdäpfel nach dem Kochen, finde ich auch wichtig, dass man die nach dem Schälen liegen lässt, ein bisschen, bevor man sie dann in die Scheiben schneidet, sonst zerfallen sie so, dass sie es auch ein bisschen mit so Öl einmassiert, bevor sie es dann mit dem restlichen Marinade mischt. Das habe ich ja zeitlang gemacht, aber dann habe ich dran zu zweifeln begonnen, dass das so essentiell ist und jetzt mache ich es wieder. Also jetzt mariniere ich es komplett ein und trenne nicht das Ölige vom Sauren mehr.
Wow, echt interessant. Finde ich wirklich, ja.
Ja, weil den esse ich selber so gern. Da will ich, dass er gut schmeckt einfach.
Ja.
Den mache ich auch ganz
gut. Die morgen nehme ich auch voll gern. Okay, ja, danke schön. Gut zu wissen. Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Ich glaube, schwierig zu sagen, ne? Müssen wir die anderen fragen, aber ich glaube, dass andere manchmal denken, dass mir die Sachen extrem leicht von der Hand gehen und ich sehr souverän bin in dem, was ich irgendwie mache. Und kann ich nur sagen, dass das ganz selten der Fall ist. Also es ist für mich schon so alles, was da irgendwie rauskommt, irgendwie künstlerischer Natur, mit doch meistens mit einem relativ beachtlichen Leidensdruck dann auch empfunden. Und ich hätte auch nicht beobachtet, dass das irgendwie so viel easier wird. Also ich glaube, dass das vielleicht manchmal angenommen wird, dass ich, weil jetzt zufällig zwei Sachen gleichzeitig rausgekommen sind mit dem Buch, wo man aber sagen muss, das ist auch nur das Veröffentlichungsdatum gewesen. Ne? Habe ich das in den Jahren davor einfach schon. So Buch und Kabarettprogramm und alles auf einmal. Also ja, davor hat es ganz lange Zeit gegeben, wo ich gar nicht arbeiten konnte und wo es mir nicht gut gegangen ist. Und das ist, glaube ich, etwas, was man dann vielleicht, ja, was andere irgendwie nicht so am Schirm haben, wenn sie mich nicht so gut kennen.
Ja. Gibt es eine Sache, von der alle anderen scheinbar total begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso.
Ja, ich glaube, es gibt im Kabarettprogramm einfach so ein paar Stellen, wo ich mir denke, also wo das Publikum immer so lacht und das freut mich natürlich, aber wo ich mir denke, da lacht sie jetzt und bei dem vorigen Geniestreich von mir nicht.
Ah ja.
Es ist so am Ende, wo ich sag, wo ich irgendwie sag, so sich einfach nur gechillt vermehren zum Beispiel. Und ja, dann habe ich den Satz noch nicht einmal fertig gesprochen und es ist immer so eine, mich freut es eh total. Das ist nichts, worüber man sich aufregen darf.
Ja, ja.
Also wenn das Publikum lacht über was man sagt, dann ist das irgendwie ein bisschen schäbig, wenn man dann nachher sagt, ihr Idioten, warum findet ihr das so lustig? Ja. Aber es ist nur manchmal ein bisschen die Eigen- und die Fremdwahrnehmung ist halt, klafft manchmal so auseinander, wo man sich bei anderen Stellen denkt, so ja, okay, der Witz ist ein Sure Shot, niemand versteht ihn. Und dann wiederum irgendwelche kleinen Füllseln, die eigentlich der Höhepunkt des Abends sind.
Also, ja, ja. Ja, also ich hoffe, ich bin da nicht zu altklug, aber das gehört dazu, würde ich fast mal sagen.
Ja, habe ich mir gedacht. Also ich habe es jetzt mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, 15 Mal habe ich es jetzt, glaube ich, gespielt, das Stück.
Und es ist auch immer anders, ne? Es wird immer an anderen Stellen gelacht, ne? Ist so.
Ja, meistens schon, aber es gibt so zwei Stellen, wo ich mir immer denke, ja, wo es mich immer wieder wundert, aber.
Okay. wie geht's dir? Trifft man irgendwann keine neuen Menschen mehr, sondern nur mehr welche, die so ähnlich sind wie die man eh schon kennt?
Naja, kommt drauf an, glaube ich. Also gerade in diesem Herumtingeln zwischen unterschiedlichen Veranstaltungsorten treffe ich zumindest gerade zwangsläufig Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt in meiner Bubble irgendwie wären. Also ich glaube, wenn man da beruflich davon abhängig ist, auch sich mit anderen Publikums, wie sagt man da, mit anderen Audiences auseinanderzusetzen oder irgendwie auch Veranstaltungsorte, die vielleicht ein bisschen anders funktionieren als das, was man bisher gemacht hat, dann passiert das zwangsläufig.
Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst und bist du nett zu dir?
Naja, ich bin mal netter und mal weniger nett zu mir, glaube ich. Aber ich glaube, mich selber, also wenn ich so richtig das Gefühl habe, ich denke, also wenn man so das Gefühl hat, man denkt nicht laut, sondern man spricht es eh nicht aus, aber man denkt so den ganzen Sätzen.
Ja, ja, genau. Ja,
ja, ich glaube, dann ist immer Euder.
Sagst du Euder zu dir?
Ja, ja. Ich glaube schon. Also es ist irgendwie naheliegend.
Ja, 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 verstehe. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen Menschen?
Ich glaube tatsächlich, auch wenn es abgedroschen ist, eine gewisse Selbstironie. Also ich merke, dass es mir manchmal wirklich schwerfällt, mit Leuten irgendwie warm zu werden, wo ich das Gefühl habe, dass die gar nicht imstande sind dazu, irgendwie Selbstironie auch nur ansatzweise zu praktizieren oder nicht mal so ein Verdacht von. Also da werde ich dann ein bisschen unruhig, weil das ist irgendwie sowas, das brauche ich scheinbar, um das Gegenüber irgendwie lesen oder einordnen, einschätzen zu können. Und wenn das irgendwie nicht da ist, dann kenne ich mich nicht aus.
Ja, verstehe. was du meinst, ja. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Ich glaube, es ist immer, wenn man irgendwie es ist ein bisschen eine allgemeine Antwort jetzt und weniger auf eine konkrete Situation bezogen, aber ich glaube, jedes Mal, wenn man mit Leuten in Kontakt kommt, die eine sehr andere Lebensrealität haben, von der man bisher irgendwie nicht so viel mitgekriegt hat, dann, glaube ich, ändert sich immer so irgendwie so die generelle Wahrnehmung auf Dinge kurz mal. Also gerade wenn es darum geht, irgendwie, ja, keine Ahnung, mit Menschen konfrontiert zu sein, die ein bisschen anderes Schicksal haben, die vielleicht weniger privilegiert sind in mancherlei Hinsicht oder wie auch immer. Also das noch einmal mitzukriegen, so Dinge, mit denen man vielleicht jetzt nicht so automatisch in Berührung gerät, kann dazu führen, dass man die Dinge ein bisschen anders einordnet dann bei der nächsten Diskussion vielleicht.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Fürcht ein schlechterer.
Und du, wo siehst du dich selbst in 5 Jahren?
Ich weiß es nicht, ob ich selber in 5 Jahren noch Kabarett machen werde, aber wenn es noch nicht alles niedergefackelt und abgebrannt ist und die Kabarettbühnen noch stehen, dann sitze ich auf jeden Fall noch immer im Publikum.
Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Das kann ich da nicht so schnell beantworten, aber ich glaube, ich würde halt irgendwas Deppertes wählen, irgend sowas total Schwülstiges und Selbstbeweihräucherndes mit der großen Hoffnung, dass es ironisch gelesen wird, und dann würde ich mich total dafür schämen, weil dann vielleicht noch so eine leichte Chance besteht, dass irgendwer glaubt, ich meine es wirklich ernst. Also irgendeinen ganz hochtrabenden, selbstbeweihräuchernden Wahnsinnstitel würde ich mir da mit sehr viel Adjektiven und
Okay, verstehe. Magst du vielleicht nur so ein Beispiel angeben? So?
Vielleicht sowas wie, virtuose Aufzeichnungen eines Universalgenies oder so.
Maria, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder Kuhmilch?
Kuhmilch.
Komödie oder Tragödie?
Dramedy im Idealfall.
Handy oder Notizblock?
Handy.
Stadt oder Land?
Stadt.
Spazieren oder Laufen?
Ach, schwierige Entscheidung, mag ich beides gern.
Fahrrad oder öffentlich?
Im Winter öffentlich, im Sommer Fahrrad.
Facebook oder Instagram?
Beides geschissen.
Kino oder Couch?
Couch.
Chips oder Popcorn?
Popcorn.
Arthouse oder Blockbuster?
Kommt drauf an, kann ich nämlich nicht entscheiden.
Roman oder Kurzgeschichte?
Zum Schreiben oder zum Lesen?
Sagen wir zum Lesen.
Roman.
Zum Schreiben?
Kurzgeschichte.
Virginia Woolf oder Simone de Beauvoir?
Simone de Beauvoir.
Robert Musil oder Marcel Proust?
Marcel Proust.
Elfriede Jelinek oder Thomas Bernhard?
Thomas Bernhard.
Disney oder Marvel?
Disney.
PlayStation oder Xbox?
Keins von beiden.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Wanda oder Bilderbuch?
Bilderbuch.
Miley Cyrus oder Taylor Swift?
Miley Cyrus.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Schwierig. Billie Eilish.
Zuckerwatte oder Langosch?
Langosch, fix.
Mit Koriander oder ohne?
Mit.
Party oder zusammensetzen?
Zusammensetzen.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit.
Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Weg von der Gefahr.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen können.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Bewegung.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Als ob man sich das jemals aussuchen könnte. Liebe ohne Liebeskummer.
Okay. New York oder Los Angeles?
Weiß ich nicht, war ich an beiden Orten noch nicht.
Italien oder Griechenland?
Nächstes Mal vielleicht Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel.
Kamin oder Fußbodenheizung?
Fußbodenheizung.
High Heels oder Sneakers?
Sneakers.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Morgen ist auch noch ein Tag.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
genau dann, wenn es richtig ist, gehen. Manchmal ist es dann das Erste und manchmal das Zweite.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.